Das ist der Digitalk, der Podcast vom Tagesanzeiger zu News und Trends aus der digitalen Welt. Heute ist der 8. Mai 2008 und ihr hört die Episode Nummer 59. Mein Name ist Matthias Schüssler, der Roger Zedi ist diese Woche für den Tag unterwegs und nicht da. Gast in dieser Sendung ist der Michael Neff. Mike, du hast, würde ich behaupten, die erfolgreichste Schweizer Software überhaupt gemacht. Der Name von deinem Programm ist teilweise sogar in die Umgangssprache eingegangen. Ich mache schnell einen Doodle, habe ich also schon gehört von Leuten, die das einfach so gesagt haben und damit meinen, sie tun einen Prozess von einer Terminabsprache einleiten. Also man könnte sagen, Doodle fast schon ein Synonym für Terminplanung. Giltst du als Mr. Doodle dann schon als Promi jetzt?
Also hoi Matthias, ich finde nicht, nein, ich habe das auch zum ersten Mal gehört, dass man mir unterstellt, ich hätte die erfolgreichste Software von der Schweiz geschrieben. Sehr schmeichelhaft, ich glaube, es freut mich auch, dass das ganze Medienecho kommt und dass die Leute das Tool so schätzen und einsetzen. Freut mich sehr, ich sehe mich jetzt nicht als Promi in dem Sinne.
Auch wenn es die meisten Leute wissen, Mike, erklär doch kurz, wie funktioniert Doodle?
Doodle funktioniert ganz einfach, das ist auch unser Grundprinzip. Man geht auf Doodle, auf www.doodle.ch und startet dort eine Terminumfrage. Man tut zu dem Zweck ganz einfach einen Titel vom Termin angeben, vielleicht noch Beschreibung, wenn man das will, eine E-Mail-Adresse, wenn man es will und den eigenen Namen natürlich. Es gibt dann ein paar Termine zur Auswahl, die einem grundsätzlich mal gehen, mit Datum und Uhrzeit. Und Doodle quittiert das dann mit einem Link, mit einem eindeutigen, den man zugeschickt kriegt oder angezeigt kriegt. Den Link kann man seinen Leuten dann schicken. Und die können ganz einfach dann die Seite besuchen und anklicken, was ihnen geht. Und Doodle trägt dann schön zusammen, was der optimale Termin ist, wo möglichst viele von diesen Leuten halt teilnehmen können.
Also ein demokratisches Prinzip eigentlich.
Genau, es ist ja
am Anfang. Gut schweizerische Abstimmung.
Genau, ich habe mir das am Anfang gar nicht so überlegt, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Schweizer bin, dass das genau in diesem Design rausgekommen
ist. Ja, ist doch schön, wenn die schweizerische Qualität auch in Software einflüsst und sie dann eben so einfach machen. Über das reden wir noch. Zuerst komme ich jetzt zu den Rückmeldungen zur letzten Sendung und da hat es einige Reaktionen gegeben. Ich versuche da mal im Schnellzugstempo durchzukommen. Die meisten Rückmeldungen sind zu unserer Diskussion zu der Petition über Grundverschlüsselung.ch gewesen. Also da geht es darum, dass man den Cablecom und anderen Anbietern verbieten will, das digitale Grundangebot vom Digitalfernsehen zu verschlüsseln. Oder wenn es verschlüsselt sein, mit einem offenen Standard verschlüsseln. Der Jens Pulsen schreibt: Ich habe die Petition auch unterschrieben, nachdem ich euren Beitrag gehört habe. Zwar bin ich überzeugt, dass bei einer freien Wahl der Set-Top-Box allfällige Kompatibilitätsprobleme zunehmen würden. Doch im Bereich WLAN-Router gibt es dieselbe Situation ja auch, indem ein verbindlicher Standard existiert und verschiedene Hersteller ihre Geräte gemäß diesem Standard herstellen. Falls ich bereit bin, dafür zu bezahlen, bekomme ich Support aus einer Hand. Falls nicht, wird das billiger, aber dafür komplizierter. Freie Wahl sollte aber schon sein. Der Patrick Lieberherr zum gleichen Thema. Er sagt: Ein aus meiner Sicht wichtiger Aspekt zum Thema Petition gegen TV-Grundverschlüsselung wurde nicht angesprochen. Der Stromverbrauch der Set-Top-Boxen. Wenn man davon ausgeht, dass in wenigen Jahren die meisten TV-Kunden eine Cablecom-Box installiert haben werden und jede Box im Standby rund um die Uhr mehr als 16 Watt Strom frisst, trägt das nicht gerade zur Lösung der Energie- und Umweltprobleme bei. Wäre die Set-Top-Box direkt im TV eingebaut, braucht das Ganze massiv weniger Strom, was die Cablecom mit ihrer Verschlüsselung aber aktiv verhindert. Der Vergleich zu Bluewind TV war unfair, da es bei Bluewind TV technisch nicht anders möglich ist, Fernsehen zu empfangen als mit dieser Set-Top-Box. Und auch der Michael Schmid hat geschrieben zu dem Thema: Zuerst wollte ich mal klarstellen, dass diese Grundverschlüsselungspetition sich hauptsächlich gegen die Cablecom und nicht gegen alle Digital-TV-Anbieter richtet. Denn einige Anbieter in der Schweiz verschlüsseln ihre Sendungen, aber im Gegensatz zur Cablecom mit einem Verschlüsselungssystem, das jede DVB-C-Setup-Box mit dem passenden CAM-Modul entschlüsseln kann. Technisch, fernsehlogisch auch nicht mehr so einfach wie früher. Hier beginnt auch meine Zweifel an der Petition. Sie will die Grundverschlüsselung abschaffen. Dies finde ich schlecht. Sie bietet, also die Grundverschlüsselung, Möglichkeiten, spezielle Sender im Angebot zu haben, die nicht jeder Kunde empfangen will, zum Beispiel die italienischen Sender, welche Roche ja überhaupt nicht gerne hat. Wenn keine Grundverschlüsselung mehr erlaubt ist, bekommt jeder Nutzer alle Sender und das macht das Angebot entweder sehr klein oder übermäßig teuer. Da bin ich nicht ganz sicher, also Grundverschlüsselung heisst meines Erachtens, dass einfach SF1, SF2 und die Sender müssen verschlüsselt oder offen verschlüsselt sein. Andere Sender, Pay-TV, darf man sicher auch weiterhin nur gegen Zahlung anbieten. Und als Fazit schrieb der Michael Schmid: Allgemein fand ich die Diskussion über die Petition unprofessionell. Klar, es gibt verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Aber wenn die Cablecom der Schweizer Bevölkerung immer mehr analoge Sender wegnimmt und die Kunden damit fast zwingt, auf Digital TV umzusteigen und dann die Kunden noch so in Anführungszeichen verarscht, finde ich doch das übertrieben und unnötig. Und dann machen wir doch weiter mit den Neuigkeiten von dieser Woche. Das erste Thema ist Grand Theft Auto 4. Das Game ist von einer guten Woche rausgekommen. Die Erwartungen sind sehr, sehr hoch gewesen, aber GTA 4 hat sie alle locker übertroffen. Seit dem Start hat das Spiel eine halbe Milliarde US-Dollar umgesetzt. Damit hat es Halo 3 von Microsoft ausgestochen und mehr Umsatz generiert als der erfolgreichste Kinofilm «Fluch der Karibik 3» in der ersten Woche. Mike, da läuft die Videogame-Industrie dem Kino den Rang ab. Würdest du das auch so sehen?
Da gibt es sicher eine grosse Konkurrenz, aber ich glaube, die zwei im März, die nähern sich ja auch sehr an. Die Games werden ja immer filmähnlicher und das ist ja mit dem Grund für den grossen Erfolg, der sehr beeindruckend ist.
Mhm. Man muss vielleicht sagen, das Game kostet immer noch deutlich mehr als eine Kinokarte, also so gesehen sagt der Umsatz nicht unbedingt etwas darüber aus, wie viele Leute das anspricht, aber trotzdem. Hast du schon mal GTA gespielt?
Ich kenne GTA sehr schlecht, aber ich habe alte, ältere Versionen schon gesehen und selber auch angespielt. Und ich habe in einem früheren Arbeitsteam gearbeitet, wo ich jetzt nicht sage, wo und wer genau, wo die Leute also ja, sehr intensiv eine uralte Version über Netz gespielt haben.
Es gibt ja sehr kontroverse Meinungen zu dem Spiel. Ich habe auf Spiegel Online Euphorisches gelesen. Es ist eines der kulturell wertvollsten Videospiele, das es wert wäre, in Hauptseminaren von Universitäten durchleuchtet zu werden. Heißt es da, weil es so angeblich eben sehr interessante Persönlichkeiten, sehr spannend zum Leben erweckt, ein stimmiges Milieu schafft, wie sehr atmosphärisch sei, auch aktuelle Themen aufnehme. Andere verdammen das Spiel wegen Sex, wegen Gewaltexzess sogar. Wie muss man sich da eine Meinung bilden?
Ja, schlussendlich bin ich auch kein Experte. Ich glaube, B-Seiten treffen zu. Das ist sicher ein Spiel, das brillant gemacht ist. Von den Möglichkeiten her, ich habe nur ein paar Screenshots angeschaut. Das sieht alles sehr, sehr gut aus und sehr professionell. Und das Grundprinzip spricht die Leute sehr an. Inhaltlich ist es halt irgendwo ein zeitgenössisches Thema. Eben Actionfilme und so werden auch immer brutaler. Die inhaltliche Diskussion, die ist sehr zwiespältig oder sehr kontrovers und ich denke es auch zu Recht.
Ich habe es auch selber nie gespielt oder nur kurz gespielt, also so gesehen kann ich zu dem auch nichts sagen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, vielleicht muss ich es dann doch mal selber anschauen. Neu ist auch, dass Rockstar Games, also der Hersteller von dem Spiel, mit dem MP3 Music Store von Amazon zusammenspannt. Man kann Musik aus dem Spiel direkt per Mausklick im Spiel kaufen. Das ist eine neue Marketingmethode. Man kann sich vorstellen, dass die schnell Schule macht, wenn die erfolgreich ist. Findest du das sinnvoll? Ist das praktisch oder doch dann eher störend?
Ja, da ich meine Zeiten, wo ich sehr viel gespielt habe, sind vorbei, darum kann ich nicht genau sagen, ob es das sehr störend ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass ich es in Anspruch genommen hätte. Mhm. Ich glaube, viele Spieler heute identifizieren sich ja sehr mit diesen Spielen und sind auch interessiert an diesen Soundtracks, die man dann kaufen kann, jetzt in diesem Beispiel. Mhm. Ich finde allgemein interessant die neuen Versuche von Marketing mit Spielen, mit Ingame-Werbung. Ja. Electronic Arts hat ja angekündigt, sie wollen ein Spiel rausbringen, das sich rein über Werbung finanziert, mhm, wo man nicht mal etwas dafür bezahlen muss. Da bin ich gespannt, ob sich das bewährt schlussendlich. Mhm.
Also ich glaube, die Werbespiele haben eine gewisse Tradition, die gibt es auch schon länger. Nur was neu wäre, dass es wirklich ganz ein grosses Spiel ist, ein genau, grosser Titel. Das sind dann häufig auf ein Niveau von Shareware-Spielen. Mhm.
Genau.
Gehen wir zum nächsten Thema. Aus Micro-Who wird nichts. Die Übernahme von Yahoo durch Microsoft ist gescheitert. Nachdem 3 Monate nichts passiert ist, hat Microsoft das Angebot letzte Woche nochmal um 5 Milliarden erhöht, auf fast 50 Milliarden US-Dollar. Das ist dann offenbar das letzte Angebot gewesen, das Steve Ballmer bereit war zu machen. Yahoo hat nicht Ja gesagt und dann ist Geduld vom Herr Ballmer am Ende gewesen. Mike hat da Yahoo einfach den Bogen überspannt.
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon der Schlusspunkt ist in der Story. Die ganze Sache zieht sich jetzt schon über Monate hinweg. Ich finde es interessant zum Zuschauen. Man kann ja da sozusagen offen bei dieser Verhandlung teilnehmen oder bei dem Katz-und-Maus-Spiel. Aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es noch mal eine Runde oder zwei. Und man weiß ja, das sind ja auch Profis. Was man in den Medien hört über die Verhandlungen, ist ja wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was hinter der Tür noch alles läuft.
Man müsste aber vermuten, dass es dann wahrscheinlich eher zu den Bedingungen von Microsoft zum Abschluss käme, weil nach dem Entscheid ist der Kurs von der Yahoo-Aktie in Keller. Man hört auch, dass wahrscheinlich der Aktionär Jerry Yang, also dem CEO von Yahoo, recht aufs Dach werden steigen. Kannst du dir das auch vorstellen, dass es so...
Ja, also vermutlich hat er zumindest im Moment nicht die beste Verhandlungsposition. Ja. Mhm. Also er ist sicher unter Druck.
Es gibt auch sehr viele gute Ratschläge jetzt an Jerry Yang, wenn er könnte Yahoo zu den Krisen ausführen. Glaubst du, dass an dieser Stelle Yahoo, wenn es jetzt nicht zu dieser Fusion kommt, das aus eigener Kraft schafft, aus dieser Krise, wo sie ja drinstecken, rauszukommen?
Da muss ich jetzt ganz offen und ehrlich sagen, ich könnte genauso gut würfeln, ja, wie jetzt irgendwie eine fundierte Antwort geben. Das kenne ich mit wenig aus, in was für eine Situation ganz genau Yahoo ist und was ihre Optionen sind. Schlussendlich haben sie ja immer noch ein grosses Potenzial, mhm, und viele User und ein grosses Asset, das sie darauf bauen können.
Ich denke auch, ja. Also das für einen Abgesang auf Yahoo wäre es jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen früh. Mhm. Gehen wir zum nächsten Thema. Nachdem der Formatkrieg entschieden ist, entdecken jetzt auch Musiker die Blu-ray-Disc. Der Altrocker Neil Young will sein ganzes Repertoire auf Blu-ray rausbringen. Was am Neil Young gefällt, ist zum einen das hochauflösende Audio. Also Blu-ray kann eine viel bessere Tonqualität bieten als CD, die Audio-CD. Es gibt aber auch Möglichkeiten, Zusatzmaterial anzubieten, Bilder, Tourdaten, Memorabilien, wie handgeschriebene Manuskripte oder so Sachen kann man anschauen. Und das ist offenbar neu. Man kann das auch anschauen, während man Musik hört. Bei älteren Techniken hat man sich immer entscheiden, ob man Musik hört oder ob man das Zusatz-Bonusmaterial anschaut. Mike, wie bewertest du Musik auf Blu-ray-Disc? Ist das jetzt etwas, wo Musik auf Datenträger wieder Aufwind verschafft? Oder ist das dann doch nur etwas, wo Liebhaber interessiert und sonst niemand?
Ich kann eine persönliche Meinung sagen. Mich persönlich interessiert es nicht so, weil mich interessiert an der Musik die Musik. Mhm. Und in den allerseltensten Fällen noch irgendwelches Artwork dazu oder düstige Filme oder sonst Videos und Sachen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das für einige Leute ein Argument ist, dass sie eben Musik hören und gleichzeitig einen Film oder einen Konzertfilm oder etwas dazu sehen, kann ich mir jetzt noch vorstellen. Was ich an dieser Story noch interessant gefunden habe, ist, dass er ja offenbar mit Sun zusammen schafft oder Sun die Technologie bringt mit Java. Das ist für mich jetzt ein bisschen überraschend gekommen, weil das irgendwie, bisher verbindet man das nicht so. Java und so die neuen Medien oder
Genau.
Multimedia-Geschichten. Und das andere, ich weiß es nicht, was die Hintergründe genau sind. Bei mir hat einfach gerade so ein Glöckchen geläutet, wo ich denke, da geht das dann wieder in Richtung Digital Rights Management, wo es dann auch so ist, die Inhalte auf der Disk verschlüsselt sind und man eben nur kann zugreifen mit dem Reader von Java und auch die Updates aus dem Internet nur so
Vielleicht ist
abgeleitet
es ein
werden.
bisschen wird so sein, ja.
Ja, und dann wird es halt dort wieder zu den entsprechenden Problemen kommen, die dann auch sehr userunfreundlich sind, oder?
Genau, also es wird wohl bedeuten, dass man die hochauflösende Musik zwar auf dieser Scheibe kann hören, wenn man jetzt aber auf die Idee sollte kommen, die wählen auf seinen MP3-Player drauf zu tun in dieser Qualität, dann wird das wahrscheinlich wiederum sehr schwierig.
Genau.
Also so gesehen, ja. Ich bin nicht ganz sicher. Es hat ja auch schon früher so Technologien gegeben, Super Audio CD oder Audio DVD sind so Ansätze gewesen. Die habe ich einmal, glaube ich, ein einziges Mal irgendwie in den USA im Laden gesehen und sonst nie nicht. Also ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, wenn das mit dieser Multimedia-Geschichte gut gemacht ist, dann könnte es durchaus wahrscheinlich Liebhaber ansprechen. Aber naja,
Also ich
mal
bin auch nicht
abwarten.
euphorisch und ich habe auch immer das Gefühl, das ist noch ein guter Marketing-Gag jetzt auch für Sam.
Klar, ja, sicher. Gehen wir noch zum nächsten Thema. Die deutschsprachige Ausgabe von Wikipedia startet mit einer Kennzeichnung von Artikeln. Es gibt ein Symbol in Orange, wo gesichtet bedeutet. Das heißt, dass es keine mutwilligen Verunstaltungen, kein Vandalismus in dem Artikel gibt. Ein grünes Häkli steht dann für prüft. Das erscheint, wenn ein fachkundiger Prüfer das durchgelesen hat und keinen Fehler gefunden hat. Mike, sinnvolle Neuerung.
Ich finde schon, ja. Also ich finde das sympathisch, weil es schränkt nichts ein und gibt gleichzeitig einen Zusatzhinweis für den User, wo er so ein eine Art Konfidenzaussage kriegt. Also wo man sieht, der Artikel, der hat schon mal jemand gelesen und wenigstens so einen grundsätzlichen Check mal gemacht, gibt ihm einen Hinweis. Aber es hindert niemand daran, weiterhin einfach Artikel zu produzieren und in Wikipedia einzustellen. Von dem wäre zumindest ein Versuch wert.
Ja. Könnte das allenfalls zu einem Bumerang werden, indem es am Anfang sicher so wird sein, dass die allermeisten Artikel nicht markiert sind und man dann den Eindruck könnte bekommen, dass die allermeisten Artikel eben nicht zuverlässig sind.
Das kann sicher passieren. Also sicher nicht ganz von der Hand zu weisen, die These. Ich denke, darum ist es wahrscheinlich gut, da mal ein Experiment zu machen. Ich nehme an, der Aufwand ist nicht riesig, um das einzuführen und um das mal austesten und auch schauen, wie die Leute reagieren.
Noch ganz schnell zum letzten Thema. In Italien hat die abtretende Regierung als eine von der letzten Handlungen alle Einkommenssteuererklärungen ins Internet gestellt. Das sei eine Frage von Demokratie und Transparenz, hat der Finanzminister Vincenzo Visca gesagt. Der Datenschutzminister Francesco Pizzetti hat die Aktion dann gestoppt und eine Verbraucherorganisation verlangt jetzt Schadenersatz von 20 Milliarden Euro, 520 Euro für jeden Bürger. Mike, willst du, dass deine Steuererklärung im Internet steht?
Eigentlich lieber nicht, aber wir haben das irgendwie im Vorfeld auch intern bei uns diskutiert. Ich weiß gar nicht, in der Schweiz kann ich ja die Steuererklärung, also was jemand versteuert, kann ich ja nachfragen auf der
Ich
Einwohnerkontrolle,
glaube,
wenn es
das
mir
ist
recht
so,
ist.
ja. Man muss angehen und sagen, ich will wissen, der Herr Neff, was verdient der so?
Genau.
Muss, glaube ich, irgendwie 5 Franken zahlen und dann sieht man das.
Und darum ist es eigentlich qualitativ kein riesiger Unterschied, aber ich finde es jetzt gleich enorm, also das zeigt, wie groß der Unterschied ist, ob man dann eben muss irgendwo hingehen muss. Und es ist dann sozusagen moderiert auch
Ja.
dort, oder? Man muss dann vorsprechen. Oder ob man das einfach über das Web kann. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich von Tausenden von Leuten einfach das anschauen kann. Oder ob ich doch irgendwie muss persönlich vorsprechen.
Ich glaube also, dass mit der Transparenz stimmt durchaus, wenn die Möglichkeit besteht. Also dann vielleicht Hemmungen zu bescheissen allzu sehr sind dann doch ein bisschen kleiner, wenn man weiß, das kann, könnte auch auffliegen, so. Aber gerade jetzt ins Internet stellen ist vielleicht schon ein bisschen.
Finde ich auch heikler.
Also man hat ja dann auch, was ja dann auch rausgekommen ist, die Italiener haben jetzt das zwar gestoppt, aber man findet die Daten jetzt natürlich weiterhin. Man kann die auf Peer-to-Peer-Börsen haben. Es gibt sogar Schlaumeier, die jetzt bereits verkaufen, also abgeladen haben, verkaufen. Und da sieht man einfach, etwas, wo mal im Internet gelandet ist, bringt man nicht mehr raus.
Genau, das habe ich mir auch überlegt. Das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel für das, was man im Internet ist. Bleibt einfach drin.
Genau. Punkt.
Und das ist eine grosse Gefahr.
Im Hauptthema von unserem Podcast geht es ums Netz, das uns nicht mehr nur Informationen liefert, sondern immer mehr auch richtige Anwendungen, also intelligente Programme, die Daten verwalten, die Termine abwickeln, die immer aufwendiger und vielseitiger werden. Ein Vertreter von diesen Web-Anwendungen ist Doodle. Das ist, wie am Anfang der Sendung gesagt, das Programm zur Terminfindung. Doodle zeigt für mich ganz klar, was die grosse Stärke von einer Web-Anwendung im Idealfall ist. Es ist nämlich super einfach. Mein Termin per Abstimmung zu finden, ist eine einleuchtende Idee, aber man muss das erste Mal drauf kommen. Wie bist du da drauf gekommen?
Ich bin einfach aus einem ganz persönlichen Bedürfnis drauf gekommen und aus einer Situation, aus der Situation, dass ich einen Termin finden will, mit ein paar Leuten zusammen. Ich glaube, es war ein Privater, zum Bier trinken oder zu Nacht essen oder so etwas. Und ich war halt mit ein paar Leuten, schon vor ein paar Jahren, im 2003. Ich habe dann den Job gefasst, um den Termin zu finden. Ich habe ein Mail umgeschickt mit ein paar Vorschlägen. Und dann, wie so oft, sind irgendwie die Antworten zurückgekommen. Und alle haben irgendwie gesagt, ja, dann vielleicht, und dann aber lieber ein bisschen später, und dann so und so. Am Schluss hat es keinen gemeinsamen Termin gegeben. Und ich habe dann entnervt aufgegeben und gesagt, soll jemand anders das machen. Und die andere Person hat dann ein Excel-Sheet rumgeschickt, wo so eine Tabelle drin war, mit möglichen Terminen und den Namen von uns, und da hat man sich einfach noch mal eintragen. Und ich habe das bestechend gefunden, von der Idee her. Aber da muss natürlich immer noch jemand das dann zusammentragen,
ja, genau,
und koordinieren. Und ich habe gefunden, jetzt müssen wir das noch einen Schritt weiterziehen und eine Web-Applikation machen, wo dann die Web-Applikation einem die Koordination abnimmt.
Und dann hast du das programmiert?
Genau, nachher habe ich mir das noch ein bisschen überlegt, wie das jemand aussehen müsste. Und dann bin ich irgendwann angehockt und angefangen, das umzusetzen.
Und das ist nicht viel länger, wenn er eine halbe Stunde gegangen
ist. Nein, es ist schon ein bisschen länger gegangen. Obwohl es natürlich, das ist jetzt nicht irgendwie die wahnsinnig riesige Applikation, aber ein bisschen länger ist schon gegangen. Ich habe das gemacht und habe das auch zuerst mal auf meinem eigenen Notebook zur Verfügung gestellt, wo einfach am Netz war, also einfach für mich privat benutzt. Und zwischendurch ist es dann immer wieder tageweise nicht am Netz gewesen, weil mein Notebook nicht am Netz war. Und hat dann aber relativ schnell schon User nachgebracht, die das gut gefunden haben und wollen benutzen. Und haben dann irgendwann überlegt, ja, jetzt überlegen wir einen Namen und du das offiziell noch verfügbar machen. Und so ist dann entstanden, dass dann...
Dann bist du auf Doodle kommt, das tönt wie Google. Ist das ein Zufall?
Das ist ein Zufall. Der Name ist entstanden. Doodle ist ein englisches Wort. Das steht so für Malen, Skizzieren, kleine Skizzen machen. Und das Wort war mein Wortschatz. Und ich bin dort halt angeguckt und habe gedacht, ja, wie nenne ich das Ding jetzt? Und irgendwann ist mir der Begriff in Sinn gekommen. Und ich habe also gedacht, es hat zwar inhaltlich nicht viel Bezug, aber es tönt sympathisch, nett, irgendwie leichtgewichtig auch. Es ist ein kurzer Name. Es hat Ds drin für Datum, also so Datum finden halt. Und Domain war frei.
Da hast du zugeschlagen.
Ja, genau.
Und wie viele Termine hast du jetzt schon mit Doodle geholfen finden?
Ich selber? Aha.
Oder, also ich oder anders gesagt, wie viele Termine hat Doodle schon vermittelt?
Viel. Ich weiß es gar nicht.
100.000, Millionen?
Es sind sicher 100.000.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Dann,
bei mir selber sind es nicht ganz
so viele. Genau. Wir haben, muss ich sagen, wir haben den Termin auch ohne Doodle gefunden für den Digitag.
Das Zweite ist das auch häufig einfach.
Genau. Dann ist ja die Erfolgsgeschichte weitergegangen. Es ist erfolgreicher geworden. Heute hast du ein Unternehmen, einen Businessplan, Leute, die investieren in Doodle. Wie ist denn da dazu gekommen?
Dazu ist es gekommen, dass im Anschluss, als ich dann das öffentlich gemacht habe, hat sich das halt so ein bisschen verselbstständigt. Es ist immer bekannter geworden, es hat die erste Medienberichte gegeben. Und 2006 hat das einen Punkt erreicht für mich, wo es, das bis dann immer noch mein privates Projekt war. Und es hat immer mehr Zeit in Anspruch genommen, den Betrieb zu gewährleisten, die Weiterentwicklung, Benutzer betreuen. Und Ende 2006 habe ich dann beschlossen, einerseits gibt es das Potenzial, wenn so viele Leute das benutzen, andererseits kann ich es privat nicht machen, also muss ich es professionalisieren. Und habe dann mit meinem Büropartner geschwätzt, den ich an der ETH hatte. Wir haben beide einen neuen Job gesucht dort. Das ist der Paul. Und ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat, das mit mir anzupacken. Und der war dann sehr schnell Feuer und Flamme. So ist das gekommen. Nachher haben wir Anfang 2007, also vor einem Jahr etwa, haben wir dann eine GmbH gegründet, sind in den Technopark gezogen, haben dann gerade das Coaching angefangen bei CTI Startup. Das ist eine Förderagentur vom Bund. So einen Businessplan ausgearbeitet, ins Gespräch mit Investoren und dann uns für Investoren entschieden.
Wenn man da in der Presseliste tönt das ein bisschen so, als ob die Investoren vor deiner Tür Schlange gestanden wären. Ist das so?
Hast du das schon tatsächlich noch? Ich habe es eben nie
gesehen. Naja, es steht nicht wortwörtlich okay. So, aber man kommt, ich habe ein bisschen den Eindruck bekommen, als ob du am Schluss nur noch hättest müssen sagen, von dir nehme ich das Geld, von dir aber nicht.
Also das ist sicher dramatisiert in dieser Form, aber es ist schon tatsächlich der Fall, dass es mehrere Investoren gab, die ganz konkret interessiert waren zum Investieren, wo wir auch konkret im Gespräch waren. Und es hat zahlreiche weitere gegeben, die zumindest ihr Interesse auch signalisiert haben. Und am Schluss haben wir schon die Qual der Wahl gehabt.
Ja.
Und haben dann versucht, uns für die zu entscheiden, wo wir das Gefühl haben, ja, die bringen jetzt uns und die Firma wirklich einen Schritt weiter.
Das klingt fürchterlich einfach, wenn du das jetzt so erzählst, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass man aus einer guten Idee, wenn man so eine hat, dann auch eine gute Geschäftsidee und ein Geschäft wird. Was hast du vielleicht besser gemacht als andere, wo es nicht so weit gekommen ist?
Ich habe diese Frage habe ich mir lange überlegt, wo du mir das gesagt hast, dass die Frage kommt. Und mein Punkt ist, ich glaube, der Unterschied ist, ich habe es dann halt irgendwann gemacht und bin irgendwie dran geblieben.
Das kalte Wasser gesprungen.
Ja, ich glaube, also es gibt viele gute Ideen und die sind einfach gute Ideen, aber man weiss es erst mit der Umsetzung, ob es wirklich gute Ideen bleiben. Und wir kriegen unterdessen auch immer wieder Anfragen von Leuten, die uns ihre guten Ideen vorstellen wollen. Und mit denen schwätzen wir dann in der Regel auch. Und am Schluss geht es aber meistens darum, ja, da sieht man schon ein Potenzial, aber gibt es einen Markt für die Idee?
Genau.
Und ich habe das Gefühl, das findet man nur auf zwei Arten aus, indem man Marktforschung betreibt oder indem man einen Prototyp macht und ausprobiert.
Ja.
Und das heisst, man muss irgendwie entweder Geld oder Zeit oder beides in die Hand nehmen und dort hören dann viele auf.
Mhm.
Das ist auch legitim, wenn man sich so entscheidet, aber dann
bleibt es halt einfach eine gute Idee. Oder wenn man halt sicher einen Job sonst hat, den
genau.
Man aufgeben müsste.
Genau.
Jetzt kann man sagen, Doodle ist eigentlich gut, so wie es jetzt ist. Was kann man denn an diesem Projekt weiterentwickeln oder in welche Richtung kann man das weitertreiben, die Idee?
Also wir haben jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und das ist tatsächlich so die Frage, ja, was braucht man denn jetzt
genau, das Geld? Genau, was macht ihr eigentlich damit?
Ja, und da gibt es verschiedene Sachen. Und also im betrieblichen Bereich gibt es einiges. Wir müssen die Infrastruktur bereitstellen, wir müssen die Infrastruktur betreiben, wir müssen die Leute betreuen, also User Support leisten. Wir haben Werbekunden, die wir betreuen. Und dann möchten wir aber ganz klar auch investieren. Und investieren heisst einerseits, also vor allem in Leute investieren, und zwar einerseits in Leute investieren, die in der Schweiz unsere Werbeplätze verkaufen, damit die Umsätze auch stimmen und wachsen, und andererseits zum Doodle in anderen Ländern auch noch vermehrt zu pushen, also dort auch ein bisschen in Marktbearbeitung zu investieren.
Und am Schluss, Geld kommt aus Werbung für Doodle. Das ist die einzige Einnahmequelle.
Stand heute ist das die Einnahmequelle mit höchster Priorität. Also die verfolgen wir federführend, dass wir eben die Werbeplätze verkaufen. Als zweite Einnahmequelle machen wir sogenanntes Corporate Doodle, wo wir für Firmen oder irgendwelche Organisationen anbieten, dass sie Doodle-Instanz mit ihrem Logo und ihrem Namen könnt bei uns mieten. Auf Wunsch auch werbefrei. Das machen wir auch. Und da gibt es noch zwei, drei Ideen, die wir im Moment einfach im Kopf haben, die aber noch nicht produktreif sind.
Was ist dann wichtig für einen Werbedienst, dass der wirklich sich so finanzieren kann, dass über Werbung genug Geld einkommt?
Eines der wichtigsten Argumente ist die Reichweite. Also wie viele User erreicht man? Und wenn die stimmt, ist man natürlich schon mal interessant für so gross angelegte Image- und Werbekampagnen. Und da hat Doodle sicher einen Vorteil, weil wir in der Schweiz sehr viele User unterdessen erreichen. Und da gibt es andere Kriterien, dass man auch noch ein bisschen einschränken kann, gewisse Kategorienbildung machen. Da geht es jetzt um Business beispielsweise oder um Sport oder um Reisen. Und das ist etwas, was wir unterdessen auch anbieten, wo wir die Umfragen, die bei uns stattfinden, auch automatisch kategorisieren und sagen, da geht es jetzt um das und das. Und wenn man einen Werbekunden dann können anbieten, nur in so einer Kategorie die Werbung zu schalten.
Also es wären dann so klassische Web 2.0 Technologien auch.
Geht so ein bisschen in die Richtung, ja, ja zumindest.
Nehmen wir doch gerade das Stichwort Web 2.0, Webdienst, Rich Internet Applications, gehört man da auch ab und zu. Eben das Internet ursprünglich statische Webseiten, heute immer mehr interaktiv, intelligent, Aufgaben, die man bisher am Computer mit der Software, die man installiert hat, gelöst hat, kann man jetzt auch per Internet lösen. Mit Flickr kann man Bilder verwalten. Man kann Photoshop Express, eine neue Bildbearbeitungssoftware, nur im Internet. Snapmania ist ein älterer, der das auch schon hat können. Es gibt Online-Kalender, Office-Anwendungen, Notizbücher, Webseiten zum Konvertieren von Dokumenten und. Mike, was nutzt du selber für Online-Dienste aus dieser wunderbaren Welt von tollen Web-Anwendungen?
Also ich bin nicht jemand, der jetzt irgendwie hunderte von so Applikationen benutzt, aber ich habe mal aufgezählt, und es ist doch eine rechte Schwette, die ich auch benutze. Ich benutze diverse Google-Produkte wie iGoogle, Gmail, Web Alerts und Google Reader und Google Maps. Mhm. In der Schweiz benutze ich Search.ch und Local.ch und den SBB-Fahrplan, wie etwa alle Schweizer wahrscheinlich, oder fast alle. Dann benutze ich auch Remember the Milk als To-Do-Liste. Mhm. Und ich benutze Leo für Übersetzungen und Merriam-Webster als Wörterbuch und Wikipedia und Skype. Das ist so. Die ich regelmäßig benutze.
Man kann sie, eben, es gibt auch neuerdings Office-Anwendungen, Google, mit Google Docs experimentiert oder nur. Es gibt auch andere. Es gibt Multimedia-Sachen. Was findest du, wo machen so Anwendungen Sinn? Wo vielleicht dann doch weniger?
Also ich selber benutze zum Beispiel im Office-Bereich benutze ich jetzt immer noch sozusagen herkömmliche Software, die einfach bei mir installiert ist, für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationen. Und für mich ist dort der Hauptgrund, erstens finde ich die Programme, die ich verwende, die sind der Web Pendants haben sie noch eine Laserlänge voraus, was Features und auch Benutzbarkeit anbelangt. Und ich brauche die kollaborativen Möglichkeiten nicht so stark.
Also kollaborativ heisst, dass man zusammenarbeiten kann, dass mehrere Leute am gleichen Dokument können arbeiten. Das wäre ja etwas, wo wahrscheinlich die Web-Office-Anwendung irgendwann einmal dann sehr stark würde machen. Glaubst du, ist das jetzt im Moment einfach so, dass halt da der Vorsprung, wo die klassischen Office-Anwendungen haben, einfach noch zu gross ist, aber dass das durchaus irgendwann mal wird kehren oder dass die werden aufschliessen, die Web-Anwendungen?
Das glaube ich sehr, ja. Also ich glaube schon, dass die immer mehr kommen werden und dass all die Hinderungsgründe, die es heute gibt, mit Bandbreite vielleicht, mit Antwortzeiten, mit Rechenleistung allenfalls, und vielleicht auch so prinzipielle Grenzen, rein aufgrund von der Architektur, vom Web und von HTTP als Protokoll, das wird je länger mehr in den Hintergrund treten und die werden all das auch können anbieten, was herkömmliche Software anbieten.
Können wir vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz einfach die Vor- und Nachteile von Web-Anwendung aufzählen? Also Vorteile hast du einen schon genannt. Es können mehrere Leute am gleichen Ding schaffen. Vorteil wäre, man muss sie nicht installieren. Sie sind einfach da. Sie funktionieren oder nicht. Man muss nichts aktualisieren. Man kann sie von verschiedenen Orten aus brauchen. Was würdest du noch als Nachteil sehen vielleicht?
Es gibt einige Nachteile, die man jetzt Stand heute aufzählen kann, die aber werden verschwinden in Zukunft, denke ich. Also das ist die Performance, was immer noch nicht so ganz stimmt. Funktion, also die sind vielleicht nicht ganz immer verfügbar, man muss online sein dafür, genau. Aber in Zukunft werden wir auch häufiger online sein, das ist dann auch weniger das Problem, sind vielleicht noch nicht so ganz ausgereift. Der fundamentalste Unterschied aus meiner Sicht ist der Standort der Daten.
Ja.
Wenn ich heute mit herkömmlichen Applikationen arbeite, dann sind Daten bei mir, in Zukunft sind sie noch jemand anders.
Genau.
Und das hat einen Rattenschwanz von Konsequenzen. Zum Beispiel Login von Daten, also je nach Policy von einer Firma kann ich zwar die Daten dann verwalten mit dieser Applikation, aber ich kriege sie vielleicht nicht mehr raus. Oder nehmen wir den Fall, wo so eine Firma Konkurs geht, dann habe ich vielleicht einerseits die Funktion, die Anwendung selber verloren, aber vielleicht andererseits auch all meine Daten, weil es den Service einfach nicht mehr gibt.
Das ist natürlich dann der Super-GAU, ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass viele Leute auch skeptisch sind, wahrscheinlich auch Datenschutzfragen sich stellen. Wie sicher sind meine Daten? Wie gehst du mit Doodle damit um?
Also wir probieren einfach das Vertrauen des Benutzers zu gewinnen. Und das machen wir, indem wir einen zuverlässigen Service anbieten und indem wir transparent und offen kommunizieren, sei es im Support oder über eine Policy, die wir kommunizieren, die wir auch einhalten mit unserem Hintergrund. Der Paul und ich, wir haben jahrelang in der Security geschafft und geforscht. Wir wissen dort auch, von was wir reden. So probieren wir das zu machen. Aber es ist auch so, dass die User bei uns haben, und ich finde zu Recht, nicht riesige Bedenken, weil die Sachen, die sie machen bei uns typischerweise so heikel auch wieder nicht
genau.
sind. Selbst wenn jemand eine Verwaltungsratssitzung bei uns hat, macht, solange nicht die
Hinterlisten... Ganze Traktantenlisten genau,
ist das nicht so heikel.
Ja. Was können wir jetzt allgemein vielleicht als Betreiber von so einem Webdienst machen, dass die Bedenken vielleicht ein bisschen entkräftet werden?
Ich denke, das, was ich vorher aufgezählt habe, geht in die richtige Richtung. Also einfach wirklich transparent sein und offen und dem User sagen, hey, diese Daten können wir sammeln und so und so können wir sie verwenden und das ist Policy und wir garantieren dir das und das. Und das dann auch wirklich einhalten. Und das schafft eine Vertrauensbasis. Dann gibt es auch andere Möglichkeiten. Es gibt ja so Labels, wo man sich dafür kann zertifizieren kann. Wir haben jetzt das bei Doodle nicht. Ich weiss nicht, wie viel das bringt. Es gibt dort auch noch ein Gefahr, dass dann gewisse Labels verschieden kontraproduktiv sind, falls sie nicht wirklich ein gutes Gütekriterium sind. Mhm. Aber sicher auch eine Möglichkeit.
Was ich mir noch überlegt habe, heute ist es ja häufig so, dass der Betreiber von so einem Dienst auch gleichzeitig der Entwickler ist. Was ich mir allenfalls vorstellen könnte, was vielleicht in Zukunft etwas bringen würde, wäre, wenn man das auseinander dividieren und bündeln, dass man einen Anbieter hat, dem man vertraut und der betreibt auf seinen Server gewisse Dienste, die ich dann in Anspruch nehme. Und dann, wenn ich sage, bei dem sind die Daten sicher, ich kenne den, ich kann vorbeischauen, das ist nicht irgendjemand, der zu Amerika ist, sondern er ist vielleicht in Zürich, ich kann eben dem ein Psychli abstatten. Würde das allenfalls etwas bringen?
Ich denke, das könnte grundsätzlich schon etwas bringen, solange das so ist, dass der Entwickler dann keinen Zugriff hat auf die Installation natürlich. Und es geht ja auch ein bisschen in die Richtung von Labels, oder es werden sozusagen zertifizierte Betreiber. Was ich noch einen wichtigen Aspekt finde, ist der Standort der Server. Oder? Das bei all diesen Web-Applikationen ist auch eine gewisse Unsicherheit, wo steht denn der Server, wo sind meine Daten, in welcher Rechtsprechung befinde ich mich da überhaupt. Und je nachdem lande ich in einem Land, wo ganz andere Gesetze herrschen.
Also wenn der Server zu China läuft, dann habe ich vielleicht doch keine Lust, meine Daten
dort ganz genau, drauf ganz zu tun. Genau. Wohingegen in der Schweiz haben wir ein einigermaßen gutes Datenschutzgesetz, wo die Situation wieder eine andere ist.
Werfen wir doch zum Schluss von diesem Digitalk noch einen Blick in die Zukunft. Wie werden Webdienste unsere Art zu arbeiten in Zukunft verändern? Ich sehe da immer, es gibt so ein bisschen zwei verschiedene Sichten von den Dingen. Es gibt so Leute, die Web-Anwendungen zwar ein gewisses Potenzial zubilligen, aber dann doch finden, ja, ich will bei meinem PC bleiben und grundsätzlich bin ich in dieser lokalen Denkweise verwurzelt. Und dann gibt es die, die sagen, nein, in Zukunft wird alles Internet, das Internet frisst auf, was es vorher gegeben hat und wir arbeiten in 10 Jahren nur noch im Web. Was ist richtig von diesen beiden Ansichten?
Wahrscheinlich beide. Also ich glaube, der PC oder der Notebook, wie wir ihn jetzt kennen, wird sicher noch eine Zeit geben, einfach weil der auch die richtigen Schnittstellen und die richtigen Eingabegeräte und Peripherie hat für so Büroarbeit und all die Sachen, die wir tagtäglich machen. Für die leichtgewichtigeren Sachen im mobilen Alltag, wenn wir unterwegs sind, wie zum Beispiel Informationsbeschaffung in irgendeiner Form, Fahrplan und so, wird es sicher vermehrt andere Eingabegeräte geben, sei es eben Handys oder so iPhones oder iPod Touch oder was es noch alles gibt, oder auch Spielkonsolen und Fernseher, wo einem das dann auch anbietet. Aber ich habe das Gefühl, es wird noch länger
beides. Ja. Ich bin auch, gehöre eher zu der ersten Gruppe, also zu der, die wirklich auch gerne die Anwendungen selber auf dem Kompi hat und die im Griff hat und weiss, was da läuft und was nicht. Aber wenn ich so mal schaue, eben so bei den jüngeren Anwendern, die vielleicht mit dem Handy wo das Handy wichtiger ist als ein PC, wo eine Spielkonsole wichtig ist, wo vielleicht ein iPhone, ein iPod wichtig ist. Bei denen könnte man sich tatsächlich schon vorstellen, dass die, wenn die irgendwann mal sehen, über diese Geräte komme ich ja auch all die Dienste an, brauche ich kein PC mehr, dass die irgendwann für was brauche ich PC?
Ja, aber das stellt vielleicht der PC nicht unbedingt in Frage. Also ich glaube das auch, dass das dort vermehrt kommt, eben auch irgendwie auf dem Pausenplatz oder unterwegs oder im Ausgang oder was weiß ich was. Oder auch unterwegs bei der Arbeit. Aber wenn dann die gleichen Jungen mal das KV machen und müssen irgendwie Bestellungen auslösen oder verrechnen oder was weiß ich was, dann müssen sie das auch wieder ausdrucken mit einem vernünftigen Bildschirm haben, sieht es wieder anders aus. Mhm.
Was heisst denn die Entwicklung so für die klassischen altgedienten Softwarehersteller? Nehmen wir ein willkürliches Beispiel, Microsoft. Wie wichtig ist Microsoft in 10 Jahren?
Also wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, die sind immer noch sehr wichtig in 10 Jahren. Man hat immer das Gefühl, ja, die sind so ein bisschen, die sind ein bisschen zurück, sind so in dem Herkömmlichen verhaftet. Aber die sind ja, die hocken ja auch nicht untätig rum. Und die schauen ja auch, was abgeht. Und die haben schon sehr gute Produkte und können die weiterentwickeln und die Webfähigen machen, wo sie auch dran sind. Und gerade Microsoft wird immer wieder unterschätzt und ist schon oft unterschätzt worden. Schlussendlich haben die eine unglaubliche Marktmacht und auch eine finanzielle Macht. Oder? Die haben einen sehr langen Schnauf, die haben spitze Leute, die haben auch gute Technologie. Ich mache nicht Werbung für Microsoft in dem Sinn, aber ich glaube, man dürfte es nicht unterschätzen. Also ich würde mit denen nach wie vor rechnen. Und wenn sie jetzt Yahoo doch noch kriegen, dann sieht es auch schon wieder anders
aus. Dann wäre die Position natürlich auch für die nächsten 10 Jahre eigentlich recht gut. Was hast du mit Doodle also für die Zukunftspläne?
Ja, also jetzt ganz kurzfristig gehe ich jetzt zurück ins Büro arbeiten. Ja. Und heute ist jetzt gerade ein guter Tag, weil heute Abend arbeiten wir länger und dann ein neues Release aufspielen, wo wir ein paar Bugfixes machen einerseits. Wir bringen aber auch eine neue Sprache. Katalanisch haben wir neu, das ist unsere 18. Sprache. Und wir haben einen neuen Umfragetyp, der das Demokratische ein bisschen auflöst oder sogar noch fördert. Wir werden dann auch die Möglichkeit anbieten, versteckte Umfragen zu machen. Also wo, wenn du jetzt mitmachst, nicht siehst, was Leute vor dir abgestimmt haben, damit du eben nicht kannst taktisch abstimmen. Ja. Und, also das könnten die Leute einfach optional benutzen. Ist ein Wunsch, den wir öfters mal gehört haben und wo wir jetzt darauf reagieren.
Mike, ganz herzlichen Dank für den Besuch im Digitalk und für die Einsichten.
Merci dir.
Nächste Woche sind wir mit dem Digitalk bei leshop.ch. Das Online-Einkaufscenter gibt es seit 10 Jahren. Wir fragen nach, wie der Verkauf von Lebensmitteln und anderen Sachen via Internet dann funktioniert und wenn er sich so entwickelt hat in diesen 10 Jahren, wird sicher eine spannende Sache. Feedback schickt ihr uns wie immer auf leben@tages-anzeiger.ch. Bis dann eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen und dann, auch wenn es mit Doodle Schamper leicht geht, euch nicht komplett verplanen, vor allem wenn es so schön ist wie jetzt. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Mal das Equipment noch schnell testen. Jetzt hat mir also noch ein bisschen einen Jockey gejagt vorher, als ich es eingeschaltet habe. Da das Firewire Solo, das Aufnahmeding, angefangen Firmware-Update machen und dann zack, hat es einen Kernel-Panic gegeben und dachte, oh, jetzt ist es wahrscheinlich vorbei, also nicht, wenn so viel Firmware updatet, das ist schief, das ist meistens nicht so gut. Ich glaube, es funktioniert.